Übersetzung. Jenes Herz ist zweifellos stahlumschlossen, dass ich trotz konzentrierten Chantens des heiligen Namens des Herrn nicht wandelt, wenn Ekstase auftritt, Tränen die Augen füllen und die Haare sich sträuben. Wir sollten zu unserem Nutzen zur Kenntnis nehmen, dass in den ersten drei Kapiteln des zweiten Kantos eine schrittweise Entwicklung hingebungsvollen Dienstes dargelegt wird. Das erste Kapitel hebt den ersten Schritt im hingebungsvollen Dienst, um Gottes Bewusstsein zu erreichen, hervor, nämlich den Vorgang des Hörens und Chantens, und empfiehlt eine große Vorstellung von der Persönlichkeit Gottes, ihre universale Form. Für den Anfänger. Mit Hilfe einer solch groben Vorstellung von Gott durch die materielle Manifestation seiner Energie kann man Geist und Sinne spiritualisieren und so nach und nach die Gedanken auf Sri Vishnu, den Höchsten, richten. Der als Überseele in jedem Herzen und überall in jedem Atom des materiellen Universums gegenwärtig ist. Die Methode des Pancha Upasana, die für den Durchschnittsmenschen 5 Geisteshaltungen empfiehlt, ist ebenfalls zu diesem Zweck eingeführt worden. Sie soll den Geist durch die Verehrung von etwas Höherem in Form von voller Elektrizität der Sonne, der Gesamtheit der Lebewesen Shiva und zuletzt der unpersönlichen Überseele, der Teilrepräsentation Sri Vishnu, Schritt für Schritt erheben. All das wurde im zweiten Kapitel genau beschrieben. Im dritten Kapitel, darf ich euch nochmal, weil diese Entwicklung mitteilen. Es geht also zunächst darum, wenn man Gottes Bewusstsein entwickelt nach der Methode des Bhagavatams, über Gott innerhalb der Natur, der großartigen Manifestation zu meditieren, nicht die uns umgeben. So werden wir trainiert, erstmal in allem Gott zu sehen und gehen dann zum nächsten Schritt. Das hieße praktisch, dass wir meditieren über die Überseele, die hinter allem steht und alles lenkt. Die Abläufe in der Natur, aber auch in unserem Herzen. Wenn solch ein Devotee würde zum Beispiel vor einem Ameisenhaufen sehen und sehen, dass all diese krabbelnden kleinen Insekten gesteuert werden von einer höheren Intelligenz der Überseele. Und dann gibt es noch eine andere Methode, die Panchupasana. Da lernt man Demut, indem man zunächst einmal das Feuer verehrt und die Elektrizität, das ist eine Sache, die Sonne, alle Lebewesen, Shiva und die unpersönliche Überseele. Das ist also, sind alles so Schritte, könnte man sagen, so Entwicklungsschritte, die wir machen müssen als Menschen. Das Endziel aller Aspekte spiritueller Kultur ist dieser Wandel im Herzen des Lebewesens, sodass es seine ewige Beziehung zum höchsten Herrn als untergeordneter Diener und damit seine ewige wesenseigene Stellung erkennt. Wenn man im hingebungsvollen Dienst fortschreitet, vollzieht sich ein Wandel im Herzen, den man darin erkennt, dass man sich von dem Wunsch nach materieller Sinnesfreude durch Herrschaft über die materielle Natur allmählich löst und gleichzeitig den Herrn immer mehr in liebender Hingabe dient. Wie die Bhakti oder regulierter hingebungsvoller Dienst mit den verschiedenen Teilen des Körpers, nämlich den Augen, den Ohren, der Nase, den Händen und den Beinen, wie er bereits erklärt wurde, wird hier jetzt auch in Beziehung zum Geist hervorgehoben, der den Anstoß zu allen Tätigkeiten der verschiedenen Körperteile gibt. Weil die Bhakti ist gemacht, meint Vidhi Bhakti, dass wir unsere Sinne und unsere Sprachgewalt und auch unseren physischen Körper in Krishnas Dienst stellen und auf diese Weise läutern. Und jetzt wird hier davon gesprochen, wie wichtig es ist, den eigenen Geist zu läutern. Nicht nur die Sinne, sondern den Geist. Es wird auf jeden Fall erwartet, dass ich durch die Ausführung regulierten hingebungsvollen Dienstes das Herz wandelt. Wenn dieser Wandel nicht sichtbar wird, muss das Herz eines solchen Menschen als Stahl umschlossen betrachtet werden. Du hast ein Herz aus Stahl. Wenn der Wandel nicht eintritt, das ist also die Aussage hier. Ich glaube, es gibt schon mal ein Lied darüber, wenn nicht, könnte man ein gutes Lied da machen, weil es sehr ergreift dann irgendwie. Wir müssen immer daran denken, wenn dieser Wandel nicht sichtbar wird, muss das Herz eines solchen Menschen als Stahl umschlossen betrachtet werden. Denn es schmilzt nicht einmal, wenn der heilige Name des Herrn geschattet wird. Wir müssen immer daran denken, dass Hören und Chanten die beiden fundamentalen Grundsätze für die Ausübung der Pflichten des hingebungsvollen Dienstes sind. Wenn also richtig gehört und gechantet wird, folgt als Reaktion die Ekstase mit Tränen in den Augen und gesträubten Körperhaaren. Dies sind natürliche Folgeerscheinungen und die vorbereitenden Merkmale der Bhava-Stufe, auf die man gelangt, bevor man die vollkommene Stufe der Prema, der Liebe zu Gott, erreicht. So, damit wir diesen Punkt nicht aus den Augen verlieren, möchte ich gleich hier einsetzen und euch etwas vorlesen, was Srila Prabhupada in einer Vorlesung zu diesem Text gesagt hat. Wir denken ja manchmal, oh, wenn uns, sagen wir mal, Tränen in die Augen zu bekommen und sich unsere Haare sträuben beim Chanten, das bildet bestenfalls den Anlass für Witze zweifelhafter Natur. Aber es ist tatsächlich so, dass von uns erwartet wird, Vedanta Krit Vedavit, eines Tages müssen sich bei dir die Haare sträuben beim Chanten und die Augen müssen gefüllt sein von Tränen der Liebe. Dies ist eine Liebesschule. So, ich habe hier mal, weil mich dieses Thema natürlich nicht mehr loslässt, seitdem ich im Krishna-Bewusstsein bin. Ich weiß, ich habe ganz am Anfang ein Prospekt verteilt über das Chanten des Hare Krishna Mahamantras. Und ich habe dieses Prospekt ungefähr 125 Mal durchgelesen, weil ich es einfach für sehr, sehr, sagen wir mal, bemerkenswert hielt, dass in dem Prospekt davon gesprochen wurde, wie beim Chanten entwickelt man 8 Symptome der Ekstase. Und ich konnte einfach das nicht, mir nicht richtig vorstellen, dass das mal bei mir auftritt oder dass es überhaupt wünschenswert ist. Nicht? Es gibt viele Gegner des Krishna-Bewusstseins, die uns sagen, nee, dass die Wirkung von Krishna-Bewusstsein ist, dass man bleich wird und weint. Das kann doch nicht gut sein. Aber lasst uns jetzt deswegen uns mit diesem Thema einfach mal uns auseinandersetzen und keine, das nicht in den Bereich der sagen wir mal, unsicheren Witzeleien hineintun, sondern mal sehen, was dahinter steckt. Es kommt nicht immer, sagt Prabhupada, aber manchmal aus Ekstase werden Tränen anfangen zu fließen und der Körper wird zittern. Wenn das geschieht, bedeutet das, dass du auf die Ebene der Vollkommenheit kommst. Natürlich kann man das nicht künstlich ausüben. Wenn du wirklich zur vollkommenen Stufe kommst, dann werden diese Symptome automatisch erscheinen. Dieser Vers weist uns also darauf hin, dass wenn eine Person den Hare Krishna Mantra chantet, aber keine Tränen in den Augen erscheinen und kein ekstatisches Zittern am Körper ist, dann heißt es, dass er nicht zur Ebene der Vollkommenheit kommt. Und dann beschreibt Srila Prabhupada, wie es möglich ist, auf diese Stufe zu kommen. Wenn wir dieses Hare Krishna Mantra ohne Vergehen schenken, indem wir die regulierenden Prinzipien einhalten und uns unsere Rundenzahl vornehmen, und dann überlässt er diesen Gedanken. Er formuliert ihn nicht zu Ende. Die Goswamis in Vrindavan pflegten eine bestimmte Anzahl von Runden zu chanten. Sie waren befreite Personen, aber trotzdem, um uns ein Beispiel zu geben, hielten sie sich daran, eine bestimmte Rundenanzahl zu chanten. Haridas Thakur pflegte den Hare Krishna Mantra zu chanten, indem er ihn 300.000 Mal chantete. 300.000 Mal. Unsere Vorschrift lautet nur 25.000 Mal. Wenn ihr also 16 Runden chantet, chantet ihr 25.000 Mal den Heiligen Namen. Nicht 100.000. Es ist nicht sehr schwer. Es braucht höchstens 2 Stunden. Prüft es mal für euch. Von 24 Stunden chanten wir 2 Stunden. Die Zeit können wir schon noch freimachen. Wenn wir also wirklich den Regeln und Regulierungen folgen und Hare Krishna chanten, werden diese Symptome kommen. Netre Jalam Gatra Ruheshu Harsha. Nicht Netre Jalam heißt, dass Tränen in den Augen erscheinen. Und Gatra Ruheshu, die Poren sich da, die Poren sich bewegen und deswegen die Haare sich zu Berge sträuben. Dass dann zu diesen Ausbrüchen der Ekstase kommt. Und wenn es nicht kommt, dann ist dein Herz von Stahl umschlossen. Stahl umschlossen. Nur Stahl. Stein, Stein. Wenn wir unser Herz aus Stein oder aus Stahl halten, kann es natürlich nicht schmelzen. Also, in unserer Philosophie des Krishna-Bewusstseins sollten wir uns, können wir uns da einrichten. Für diejenigen, die sich überhaupt darunter jetzt kaum etwas vorstellen können, möchte ich euch ein Beispiel geben. Wenn jemand intensiv verliebt ist, dann kommt es vor, dass er, wenn er die Geliebte oder den Geliebten anschaut, vielleicht wässrige Augen bekommt. Nicht dran. Wenn sie sich dann begegnen, wird es vielleicht intensiv in dieser Begegnung. Ich will das jetzt nicht so ausführen. So, wenn wir tatsächlich dazu kommen zu verstehen, Krishna ist nicht verschieden von seinem heiligen Namen, dann werden auch wir diese ekstatischen Symptome entwickeln und verspüren. Das ist ein Zeichen von ekstatischer Liebe, das sich eintritt. Wenn diese Reaktion nicht eintritt, selbst nachdem man lange Zeit den Heiligen Namen gehört und gechantet hat, sollte man wissen, dass dies nur auf Vergehen zurückzuführen ist. So lautet das Urteil des Sandharva. Wenn der Gottgeweihte nicht von Anfang an, wenn er den Heiligen Namen des Herrn zu chanten beginnt, sorgsam darauf achtet, die 10 Arten von Vergehen gegen die Füße des Heiligen Namens zu vermeiden, werden sich in ihm gewiss keine Gefühle der Trennung entwickeln, die nach außen hin durch Tränenausbrüche und ein Sträuben der Körperhaare sichtbar werden. Auf der Bhava-Stufe entstehen 8 transzendentale Merkmale. Das sind jetzt die 8 Symptome dieser Ekstase, nämlich Regungslosigkeit, Schweißausbruch, Sträuben der Körperhaare, Versagen der Stimme, Zittern, Erblassen des Körpers, Tränen in den Augen und schließlich Trance. Im Nektar der Hingabe, einer zusammenfassenden Studie von Srila Rupa Goswami, Bhaktirasamrita Sindhu, werden all diese Merkmale erläutert und auch andere transzendentale Entwicklungen. In sowohl stetigen wie auch sich steigernden Manifestationen werden lebendig beschrieben. Srila Bishwanath Chakravarti Thakur hat all diese Bhava-Manifestationen im Hinblick auf einige gewissenlose Anfänger, die die oben erwähnten Symptome billiger Bewunderung wegen nachahmen, sehr kritisch untersucht. Nicht nur Vishwanath Chakravarti, sondern auch Srila Rupa Goswami behandeln sie sehr kritisch. Bisweilen werden nämlich die oben genannten 8 Merkmale der Ekstase von weltlichen Gottgeweihten, Prakritas Sahajiyas, nachgeahmt. Doch es ist so gleich offensichtlich, dass diese Manifestationen nicht echt sind, wenn man sieht, dass die Pseudogottgeweihten so viele verbotenen Dinge verhaftet bleiben. Ein Mensch, der dem Rauchen, Trinken oder dem ungesetzlichen Geschlechtsverkehr mit Frauen verfallen ist, kann selbst dann, wenn ihn alle Zeichen eines Gottgeweihten schmücken, niemals die oben genannten ekstatischen Merkmale aufweisen. Manchmal kommt es jedoch vor, dass solche Symptome absichtlich nachgeahmt werden. Und aus diesem Grunde beschuldigte Srila Vishwanatha Chakravarti die Nachahmer, ein Herz auf Stein zu haben. Sie werden manchmal sogar von der Widerspiegelung solch transzentraler Merkmale berührt. Aber wenn sie trotzdem nicht ihre verbotenen Gewohnheiten aufgeben, sind sie, was transzentale Erkenntnis betrifft, ein hoffnungsloser Fall. Hier wird also von dem Fall gesprochen, dass die Devotees, also Prakritas Sahajiyas genau genommen, es ist schwierig jetzt zu sagen, ob es die Devotees sind, vielleicht anfangs die Devotees, ne? Aber manchmal das Nachahmen. Diese Erklärung ist unglaublich lange. Könnt ihr noch? Wir haben noch 2 Absätze. Gut. Prabhupada beschreibt jetzt darüber, dass diese die Symptome nicht nachgeahmt werden sollten, sondern dass es sogar so ist, dass wenn ein Devotee diese Symptome hat, wenn er so fortgeschritten ist, dann verbirgt er die. Er versteckt sie. Wir haben gehört von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, dass er einmal bei der Tempeleinweihung des Bhakt-Bazar, der Tempel, des großen Tempels in Kalkutta, Devis trug, ich glaube Srimati Radharani, wenn ich mich recht erinnern kann, und plötzlich überkam ihn diese Symptome der Ekstase. Erst aber hat den Devi schnell abgestellt und ist dann so schnell wie möglich in sein Zimmer gegangen, hat das Zimmer verschlossen und hat sich dann nicht mehr dieser Ekstase widersetzen können, sondern ist unter ihren Einfluss geraten. Aber wie gesagt, im Verborgenen ist es manchmal vorgekommen, dass er bei Vorlesungen plötzlich den Versesand verließ und dann wegging. Und die Schüler von ihm denken, dass dann kam diese Ekstase. So, als Sri Chaitanya und Srila Ramananda Roy aus Kavur sich am Ufer des Godavari begegneten, entwickelte der Herr all diese Merkmale. Doch weil einige Brahmanas, die keine Gottgeweihte waren und die dem Rai dienten, in der Nähe standen, unterdrückte der Herr diese Symptome. Manchmal sind sie aus bestimmten umstandsbedingten Gründen nicht einmal bei einem Gottgeweihten ersten Ranges sichtbar. Wirkliche stetige Bhava zeigt sich daher eindeutig an folgenden Symptomen. Nicht? Also diese ekstatischen Symptome mögen man manchmal sehen und manchmal nicht sehen, aber die Symptome, die jetzt beschrieben werden, sind bei einem fortgeschrittenen Devotee immer da. Ich finde, ihr könnt selber mal schauen, wie weit ihr zu diesen Symptomen kommt, und ihr werdet feststellen, dass ihr einige dieser Symptome schon entwickelt oder sagen wir mal diesen Symptomen näher kommt. Wenn ihr genau zuhört, werdet ihr diese Symptome identifizieren können. Wirkliche stetige Bhava, wir sind vielleicht noch nicht alle, also wir sind vielleicht nicht stetig, aber manchmal kommen wir diesen Sachen nahe. Wirkliche stetige Bhava zeigt sich daher eindeutig an der Beendigung aller materiellen Wünsche. Kennt ihr das, dass man einfach sagt, ich möchte jetzt eigentlich nichts mehr von der materiellen Welt, ich möchte eigentlich nur noch Krishna. Der Nutzung jeden Augenblicks im transzentralen, liebevollen Dienst für den Herrn, Abhyata Kala, ja. Ein Devotee manchmal hat das Gefühl, er vergeudet jetzt die Zeit mit unnützen Tätigkeiten und ihm beginnt das zu stören. Dann ist das dritte Symptom von dieser Bhava, dieses innere Symptom, dem starken Wunsch, den Herrn unablässig zu preisen. gibt vielleicht die Situation, dass ein Devotee einfach mal mehr Runden chanten möchte. Nama Gane Sadaruchi, dann den Wunsch, im Land des Herrn zu leben, vielleicht, dass jemand den Wunsch hat, ich möchte in Vrindavan sein und ich will nichts bekommen. Pritistat Vasatista leben. Dann der vollkommenen Loslösung von materiellen Freuden, Virakti, und dem Fehlen jeder Überheblichkeit, Mana Shunyata. Wer all diese transzendentalen Eigenschaften entwickelt hat, befindet sich im Unterschied zu dem steinherzigen Nachahmer oder weltlichen Gottgeweihten tatsächlich auf der Bhava-Stufe. Der gesamte Vorgang lässt sich folgendermaßen zusammenfassen. Mein Glück, das war so lange perfekt. Kriegen wir zum Glück eine Zusammenfassung. Der fortgeschrittene Gottgeweihte, der den heiligen Namen des Herrn vollkommen ohne Vergehen chantet und jedem freundlich gesonnen ist, kann tatsächlich den transzendentalen Geschmack der Lobpreisung des Herrn kosten. Die Folgen dieser Verwirklichung zeigen sich an der Beendigung aller materiellen Wünsche. Da die Novizen auf der unteren Stufe des hingebungsvollen Dienstes stehen, sind sie größtenteils immer noch neidisch. Und zwar so sehr, dass sie ihre eigenen Regeln im hingebungsvollen Dienst erfinden, ohne den Acharyas zu folgen. Aber auch wenn sie vorgeben, sehr fortgeschritten zu sein und ohne Unterlass den heiligen Namen des Herrn chanten, können sie nicht den transzendentalen Geschmack des heiligen Namens kosten. Deshalb wird hier die zur Schaustellung von Tränen in den Augen, Zittern, Schweißausbruch, Besinnungslosigkeit und so weiter und so fort verurteilt. Solche Pseudo-Gottgeweihten können aber mit einem rein Gottgeweihten in Berührung kommen, dann haben sie eine Chance und ihre schlechten Angewohnheiten berichtigen. Tun sie das nicht, bleiben ihre Herzen weiter aus Stein und ihnen ist nicht zu helfen. Ein schnelles Vorwärtsschreiten auf dem Rückweg nach Hause zu Gott ist von den Anweisungen der offenbarten Schriften abhängig, die von einem verwirklichten Gottgeweihten gegeben werden. Damit endet dieser Purport von Srila Prabhupada. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyadi Satani Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama sehr wichtiger Text in unserer Bhagavad-Philosophie und der wird sehr entschlossen von Jiva Goswami hervorgehoben aus dem Ozean des Bhagavatams. Der wird praktisch wie ein Juwel aus den Tiefen genommen und präsentiert, damit alle Devotees ihn betrachten können. Dieser Vers macht den Punkt, dass sich wahrer spiritueller Fortschritt an der Transformation im Herzen beurteilen lässt. Nun, diese Transformation im Herzen ist etwas ganz, ganz Eigenes und Inneres und deswegen auch Privates. Etwas, was nur wir feststellen können. Und wenn wir eine nahe Beziehung zu unserem spirituellen Meister haben, unser spiritueller Meister und natürlich Krishna. Diese Transformation im Herzen ist so etwas wie, sagen wir mal, für uns ein Test, ob wir Fortschritte machen oder nicht. Es gibt nicht einmal die Möglichkeit, an äußeren Symptomen festzustellen, ob jemand wirklich Fortschritte macht. Wir haben hier von den Menschen gehört, die die 8 Symptome der Ekstase imitieren und im Grunde genommen noch immer Herzen aus Stein haben. Prabhupada sagt, die steinherzigen Nachahmer. Selbst, also äußere Dinge, selbst wie Ekstasen, können nicht zeigen, ob jemand wirklich spirituellen Fortschritt gemacht hat. Es ist nur für diese betreffende Person sichtbar und eben Krishna natürlich und den spirituellen Meister, wenn der Schüler die Nähe seines spirituellen Meisters sucht. Es gibt also innere Symptome, die im Privaten sozusagen sich entwickeln, wie vielleicht kostbare Kristalle, die in Berghöhlen wachsen und langsam leuchtender und kräftiger werden. So ist auch das private Symptom, an dem wir uns selber überprüfen können. Das Nachlassen von materiellen Wünschen, wie Srila Prabhupada sagt. Wenn diese materiellen Wünsche in unserem Herzen nachlassen, können wir sicher davon ausgehen, dass wir spirituellen Fortschritt machen und dass der Vorgang des Krishna-Bewusstseins in uns zu einer Frucht reift. Im spirituellen Leben gibt es eine allmähliche Entwicklung des die mit dem Reifen einer Mango verglichen werden kann. Zuerst ist ein Devoti sehr unreif noch ziemlich von Unwissenheit bedeckt über sich selber. Solchen Devotis geht es meistens sehr gut, die äußerlich, die sagen, wenn man sie fragt, wie geht's dir, klasse. Dann kommt die Erscheinungsweise, dann kommen Devotis auch oft in eine Phase der äußeren Beschäftigung, dass sie sich unglaublich anstrengen und bemühen, vielleicht sogar leidenschaftlich, sagen wir mal, Projekte aufbauen und so weiter und so fort. Und dann gibt es die Erscheinungsweise der Tugend, dass ein Devoti langsam ruhig und gelassen wird und in der Lage ist, Krishna mehr sich Gedanken zu machen über Krishna und über den spirituellen Vorgang. Genau wie bei einer Mango. Eine Mango, die grün ist, ist zuerst fast ungenießbar. Sie ist unglaublich hart. Man könnte eine Nagel mit ihr in die Wand nageln. Klum, 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 klum. Es wird mit der Stufe der Unwissenheit verglichen, die ein Mensch hat und sagt, so im Leben. Ich habe es jetzt vom, ich will jetzt ein bisschen was weiterfassen. Im Leben überhaupt. Man weiß gar nichts. Man ist einfach nur ein sehr, sehr unwissender Mensch. Dann, die nächste Stufe ist, bei einer Mango, ist, dass sie langsam reift und dann einen ätzenden, säurehaltigen Geschmack hat. Kennt ihr diese unreifen Mangos? Es ist so viel Fruchtsäure da drin, dass es einem fast den Magen durchbrennt und ein kokelndes Loch ist. Im Magen, ein schwurrendes Loch. Nicht so. Das ist bei einem Menschen, der auf der Stufe der Leidenschaft ist, also unglaublich unter Feuer, er will Dinge erreichen, er will Dinge schaffen, er will Dinge, wie soll ich mich ausdrücken, bewerkstelligen in dieser Welt. Und dann schließlich wächst die Mango heran und wird süß, saftig, wenn man in sie reinbeißt und läuft es um die Nase und um die Augen und um den Mund und man kann gar nicht genug kriegen von diesem süßen Tutti Frutti Mango natürlichen Juice. Nicht? So ist es bei einem Menschen, der auf die Stufe der Tugend kommt, wo sein Geist ruhig ist und ausgewogen und wo er ihn auf Krishna richten kann. Und das sind die Entwicklungsstufen in einem Menschen, die sich mit der Entwicklung einer Mango vergleichen lassen. diese Entwicklungsstufen beeinflussen natürlich auch einen Menschen im spirituellen Leben. Manchmal ist jemand unwissend und dumpf, böswillig und neidisch, vielleicht. Gibt es diese unglaubliche Betriebsamkeit, die ihn überfällt? Dann gibt es natürlich den Zustand der Tugend. Und das heißt eigentlich, dass um das Krishna-Bewusstsein für längere Zeit auszuüben, müssen wir dazu kommen, dass diese ätzenden grünen Mango unseres Lebens langsam heranreift und wir ein bisschen Symptome der Reife zeigen, ein bisschen tugendhaft werden in unseren Tätigkeiten und in unseren Gedanken. Dann ist es auch möglich, den heiligen Namen, sagen wir mal, beständig zu chanten und den Geist auf das Chanten der heiligen Namen zu richten. Ein Mensch in Unwissenheit und Leidenschaft kann den Geist nicht richtig kontrollieren, sondern wird vom Geist kontrolliert. Er ist ein Mensch, der auf der Erscheinungsweise der Tugend gelangt ist in seiner Entwicklung, wird den Geist kontrollieren können und der Geist wird für ihn transparent werden. Er wird nicht immer nur stören, sondern er wird uns assistieren in unserem spirituellen Leben. Ja, so auf diesem Pfad der spirituellen Reife ist es ganz wichtig, dass wir uns halten an die vedische Literatur. Es ist sehr oft so, ich predige manchmal in Ländern, wo die Devotis überhaupt nicht lesen. Das schlimmste Zeichen von Weichlichkeit und feministischer Beeinflussung für die ist, wenn man liest. Man wird gescherzt über diese Devotis und Paniji und so weiter und so fort. Und immer wieder entwickelt man, sieht man bei diesen Devotis, dass sie nicht, dass ihr Krishna-bewusstes Verständnis nicht richtig spirituelle Inhalte verstehen kann und greifen kann. Man merkt es zum Beispiel, wenn die Fragen stellen, dass sie aus welchem Kontext, aus welchem Verständnisgrund diese Fragen kommen. Oder man merkt es, wenn sie, wie sie miteinander umgehen und so weiter. Ihr Verständnis ist nicht sehr geprägt. Ein Devoti, der Fortschritte machen möchte im Krishna-Bewusstsein, muss es erlauben, dass sein Verständnis geprägt wird von den Inhalten der Schriften, um so in der Tiefe zu wissen, wie man handelt und wie man nicht handelt. Das Verständnis der Schriften wird wie ein Tamarindenbaum verglichen und das weltliche Verständnis mit einem Saga-Baum. Ich möchte euch zunächst einmal diese beiden Bäume vorstellen. Der Tamarindenbaum, auch wenn er nur ganz dünn ist, ist unglaublich fest verwurzelt und sehr stabil. Während der Saga-Baum sehr dick sein kann, aber es ist fast so wie ein Baum aus Pappmaché. Du kannst also durchaus kommen und so einen dicken Baum einfach umkippen, wenn du gerade auf Wald spazieren und vielleicht wenn du mit der Schulter so machst, dann fängt er an zu wackeln und umzustürzen. Ich habe das heute Morgen an Srila Prabhupada gelesen. So. In unserem spirituellen Leben müssen wir wie Tamarindenbäume werden. Das heißt, wir müssen sehr ein tiefes, fest verwurzeltes Verständnis der Heiligen Schriften kriegen. Selbst wenn unser Verständnis der Heiligen Schriften noch nicht so weit ist, das heißt, wenn wir nicht so viele Verse zitieren können oder nicht so tief die Philosophie durchdringen können. Wenn das, was wir wissen, vedisch ist und rein ist, wird es uns halten, während wir durch den Sturm unseres Lebens hier durchgehen. Wenn wir aber nur ein weltliches Verständnis haben, und sei es ein psychologisches Verständnis, wie man besser sich in dieser Welt verhalten kann, wird man davongetrieben werden. Man wird sehr leicht umgestürzt werden und kann in Probesituationen die Tests nicht immer leicht bestehen. Die Entwicklung des spirituellen Lebens muss also unbedingt gestützt werden von den spirituellen Schriften. Ein anderer Punkt, und das wird voraussichtlich mein letzter Punkt heute Morgen sein. Den Prabhupada hier sagt, ist, dass wir bei der Entwicklung des spirituellen Lebens die Vergehen vermeiden sollen beim Chanten und dass wir freundlich zu allen Lebewesen sein sollen. Hier, der fortgeschrittene Gottgeweihte, der den heiligen Namen des Herrn vollkommen ohne Vergehen chantet und jedem freundlich gesinnt ist, kann tatsächlich den transzendentalen Geschmack der Lobpreisung des Herrn kosten. Was könnte damit gemeint sein, oder sagen Sie mal, warum sollten wir den Lebewesen freundlich gesonnen sein? Warum wird das hier so hervorgehoben? Seid freundlich. Was ist mit dieser Freundlichkeit gemeint? Habt ihr hierzu ein paar Gedanken? Wir sollten ihnen spirituelles Wissen geben. Warum ist das wichtig? Damit sie eben Krishna bewusst werden. Wenn wir freundlich sind, dann hört jemand uns zu. Also gut für uns selber, wenn wir die Lebewesen als Teile Krishnas sehen, dann denken wir an Krishna. Die Lebewesen sind Krishna sehr lieb. Ich möchte etwas anderes sagen. Ich habe mich sehr... Das erste Mal, als ich auf diesen Punkt komme, habe ich ihn direkt überlesen. Und da war ich 10 Verse weiter und habe ich gemerkt, was habe ich denn da gelesen vor 10 Versen? Kann das sein? Und dann ging ich nochmal zurück und las dann, die höchste Verehrungsmethode, die wir Krishna darbringen können, ist, den Lebewesen zu helfen, Fortschritt zu machen. Das hat mich unglaublich gewundert erstmal. Ich war ein Prediger zu der Zeit und dachte, ja, also ich predige von so und so nichts anderes und außerdem müssen die finanzielle Unterstützung stimmen, nicht? Und das ist, und außerdem müssen wir mehr werden, sonst fühle ich mich irgendwie nicht gut, wenn wir so wenig bleiben. Das ist ja eher unnatürlich. Außerdem gibt es diese wahnsinnigen Rennen um diese blöden Bhakta-Punkte. Da mache ich es auch mal mit, dann zeige ich, was mein Hake ist. Nicht, so war ich am Anfang noch nicht sehr reif in diesem Verständnis des Predigen. Und dann sah ich in meinem eigenen spirituellen Leben, dass ich zu einer tieferen Dimension kommen muss beim Predigen, um diesen Service für ein Leben ausüben zu können. Denn beim Predigen ist es genau wie beim Sankirtan, dass man mit den Menschen zusammenkommt, die zum Teil sehr störende Angewohnheiten haben. Sehr oft ist es auch so, dass solche, die sich dem spirituellen Leben zuwenden, in ihrem vorangegangenen Leben, also ich meine jetzt vor dem Krishna-Bewusstsein, zum Teil sowas wie einsame Wölfe waren. Ich weiß nicht, ob ihr das auf euch beziehen könnt. Sehr oft haben die Bodhis sich so von der allgemeinen Masse der Menschen zurückgezogen und mehr für sich selbst Dinge ihr Leben geführt, weil sie einfach merkten, so kann ich einfach nicht leben, es tut mir leid, das will ich nicht. Und dann wurde man zu einem einsamen Wolf. Nun, sehr oft sieht man das im spirituellen Leben, dass Menschen sich gerne zurückziehen. Und deswegen ist Sankirtan und Predigen ein großes Opfer, nämlich für diese Menschen, für andere da zu sein. Das geht auf die lange Zeit Sicht nur, dieses Opfer da auszuüben, wenn man tatsächlich ein Mitgefühl entwickelt an diesen gefallenen Seelen und eine von Herzen kommende Anteilnahme an ihrem Leben zeigt. Sonst wird man nur für kurze Zeit ein Prediger oder ein Buchverteiler sein kann für lächerliche 10 oder 20 Jahre und so weiter. Nicht? Also man muss da auf eine tiefe Ebene kommen. Viele Devotees, mit denen ich über diesen Punkt gesprochen habe, von meinen Gottbrüdern, haben mir gesagt, Mitgefühl, Satchitananda Swami, ist das Wichtigste, um spirituellen Fortschritt zu machen. Denn jemand, der nicht Mitgefühl entwickelt, bleibt immer bei sich selber, in seinem kleinen Bezugsrahmen, im kleinen Laufrad seines Geistes, ich, mir, meins, meine Interessen, meine Bedürfnisse, meine und so weiter, und kann niemals wirklich tiefes aus diesem Ego-Kreis herauskommen, aus diesem kleinen Kreis der eigenen kleinen Sache, die man verfolgt und so weiter. Und deswegen ist es ganz wichtig für uns, wenn wir Geschmack entwickeln wollen im spirituellen Leben, freundlich zu allen Lebewesen sein. Das heißt jetzt nicht, dass wir eine Schule aufsuchen, der beste Schleimer des Universums, sondern es ist wichtig, dass man versteht, wie spirituell, in einem spirituellen Sinne Freundlichkeit zu verstehen ist. Das heißt tatsächlich, dass wir uns bemühen, Menschen Krishna zu geben. So, das sind einige Punkte aus der Erläuterung. Sie waren so lang, diese Erläuterung, dass ich heute einfach nur ganz strikt an der Erläuterung geblieben bin. Und hoffentlich konntet ihr etwas draus ziehen. Hare Krishna. Habt ihr irgendwelche Fragen zu den angesprochenen Themen? Ich denke, ja, die Inspiration zum Predigen ist, wir sollten, also ist das Sonntagsfest, das hat Prabhupada so eingerichtet, natürlich in erster Linie, weil Sonntag der Tag ist, wo Leute frei haben und Besuche machen können. Aber das hilft auch den Devotees im Tempel, eine Preaching Mood zu entwickeln. Devotees im Tempel sollten auch sehr bedacht sein, wenn Gäste zu Besuch kommen, dass wir versuchen, diesen Gästen die Möglichkeit zu geben, das Krishna-Bewusstsein kennenzulernen und nicht einfach nur so zu Besuch zu kommen. Das kann man nicht oft genug wiederholen. Selbst wenn wir keine Zeit haben, was ja natürlich ist, wenn wir gerade Service haben, in der Küche zum Beispiel, und uns der Reis anbrennen würde, können wir doch vielleicht sagen, sorry, ich kann jetzt gerade nicht kommen, der Reis brennt an, aber können die Devotees da von unserem Sangha-Office bitten, irgendeine Arrangierung zu machen. Es ist total wichtig, gerade für die Devotees im Tempel manchmal auch rauszugehen. Ihr werdet sehen, manchmal im Tempel leben wird man ein bisschen träge oder auch ein bisschen unruhig und fragt sich, ob man wirklich auf richtig platziert ist. Und das natürlich, seht mal, wir sind alle noch zum großen Teil so junge Leute, gerade zwischen 20 und 30 Jahre alt. Gerade geht das, kommen wir gerade so ein bisschen in Erkenntnisse und Verwirklichungen hinein. Aber wir sind noch jung und wir haben noch diesen Drang der Jugend in uns, etwas zu tun und etwas zu erleben, eine Erfahrung zu sammeln in unserem Leben. Die Natur hat unsere Psychologie so eingerichtet als junge Leute, dass wir eben diese große Willenskraft haben, Erfahrung zu machen. Und wenn wir jetzt versuchen, wenn wir nur an einem Ort sind, werden wir diese Willenskraft oder diesen Zug in unserer Persönlichkeit der wird zu kurz kommen. Und wir sehr schwierig. Das heißt, Menschen, die da, man will entweder durch das Zölibat ein komischer Kauz, das heißt, wenn diese Energie falsch gerichtet ist und man aggressiv ist und immer angespannt ist
oder man wird eine erleuchtete Seele. Man muss aber genau wissen, wie man das regt, wie man das lenkt. Also man muss sich Gedanken darüber machen. So gibt es Neigungen in uns, die wir erkennen müssen und langsam spiritualisieren müssen. Und das Beste ist, wie gesagt, diesen Wunsch nach Erfahrung, wenn wir einfach mit Menschen zusammenkommen und Menschen versuchen zu helfen auf ihrem Wege. Das ist unglaublich intensiv und man lernt unglaublich viel, schnell und viel auch. Einfach so, wie kann das funktionieren, so einen jungen, zappligen Menschen oder so in so eine kleine Box, das wird irgendwann mal zum Platzen kommen und dann verschwinden uns die Devotees und gehen uns wie Wasser aus den Händen raus, nicht? Weil dieses Potenzial nicht richtig einsetzt. Ja, Murali. Das geht sehr weit, dieser Ausdruck. Wie kommt Weichherzigkeit zum Ausdruck? Ich möchte dich erinnern an dieses wunderschöne Prabhupada-Lila. Prabhupada klingelte mitten zu einer ungewöhnlichen Zeit auf seiner Klingel und da kam sein Servant herbeigestürzt. Was war? Also es war was anscheinend ganz Dringendes. Und Prabhupada zeigte auf sein Pult und da ertrank gerade ein Insekt in einem Wassertropfen. Und Prabhupada sagte, wir müssen jetzt dieses Insekt retten. Vom Ertrinken. Stell dir das mal vor, ein Führer einer weltweiten Bewegung, der rettet ein Insekt. Das muss sein, hier ist ein echter Devotee, nicht des Herrn, der mit großem Anteilnahme die Leiden versucht zu verringern. Ich glaube, wir alle wissen ja, dass Mitleid ein für uns hohes ethisches Prinzip ist, was wir irgendwie anstreben, was wir gut finden. Wenn man das entwickeln will, muss man drei Schritte nachvollziehen in seinen Gedanken. Du musst zunächst einmal die Situation eines anderen verstehen. Das muss man richtig üben in seinem Leben. Was geht in ihm vor? Dann der nächste Punkt ist, wenn er leidet, musst du das Gefühl, den Wunsch haben, etwas zu verändern. Das muss ein Wunsch sein in dir. Und die dritte Sache ist, du musst dann etwas praktische Schritte unternehmen, um den zu leiden. Das ist zum Beispiel Prabhupadas Größe als Prediger oder als Verbreiter des Krishna-Bewusstseins im Westen. Er konnte irgendwie verstehen, wie wir komplizierten Westler ticken. Er konnte es irgendwie verstehen und da auch dann auf eine Weise die Bewegung auf, also das alles machen, dass es klappt, dass wir gereinigt werden können, wenn wir uns an das halten, was er uns gibt. Das haben viele seiner Gott, also es gibt ja jetzt inzwischen mehrere Gaudiya-Prediger, die in der Nachfolge der Saraswati-Familie erschienen sind. Also entweder Schüler von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur oder Schüler von Schülern. Doch das sage ich mit großem Stolz und mit großer Überzeugung. Nirgendwo hat man bisher Beispiele gesehen von einem so großen Verständnis für uns, für die Psychologie des Westlers. Das habe ich noch nicht gesehen. Das müssen wir auch versuchen zu vollziehen. Zu verstehen. Ich hatte, glaube ich, Buddha Wasser gesehen. Ja. Ein Heuchler. Und dann als Prediger habe ich manchmal einen Konflikt. Ich habe das Gefühl, ich müsste selber, um eben kein Heuchler zu sein, die Inhalte verwirklicht haben. Es gibt zwei Arten des Predigers. Also es gibt tausend Arten, so wahrscheinlich so verschieden, wie die Menschen selber sind, die predigen. Das eine ist jemand, der noch nicht verwirklicht ist und der einfach die treu wiederholt, was eine verwirklichte Seele gesagt hat. Der ist jemand wie ein Arzt, der vielleicht selber noch nicht gesund ist, aber der eine Medizin potent weitergibt. Für einen Prediger, der noch nicht so verwirklicht ist, ist es total wichtig, Dinge weiterzugeben, wie sie sind. Am besten natürlich solche Dinge, zu denen der Prediger einen Bezug hat. Und dann gibt es die zweite Art des Predigens, dass du selber im Krishna-Bewusstsein bist und dass Leute, die mit dir in Kontakt kommen, ganz kurz, wie soll ich mich ausdrücken, durch diesen Kontakt mit dir, einer verwirklichten Seele, unglaublich etwas mitnehmen. Ich predige jetzt ja schon ein paar Jahre, noch nicht viel eigentlich im Vergleich zu einem Menschenleben, und habe festgestellt, dass wenn man wirklich ein bisschen tiefer ist im Krishna-Bewusstsein, wenn da tiefe Dinge sind im Krishna-Bewusstsein, tiefe Erkenntnisse, das nimmt denn jemand ganz anders mit. Kennt ihr in Indien das Konzept von Darshan? Da gehen die Leute zu einem spirituellen Meister und sind nur ganz kurz da. Und da geht es um wirklich etwas ganz anderes. Ich möchte euch das Beispiel geben von einem sehr berühmten, ein sehr reinen Gott geweihten, von dem bekannt war, dass er unglaubliches Wissen hatte. Und der wurde also eingeladen von einem Dorf, und das ganze Dorf kam vorbei. Und jeder hatte eine Frage mit. Der Reiste, der war immer auf Wanderschaft, ein sehr entsagter Sannyasi. Und das ganze Dorf, also wie soll ich den Streitfall lösen, war die eine Frage. Mein Nachbar, kann ich mich noch erinnern, wir haben einen Baum, der wächst auf der, also auf der Grenze von meinem Grundstück zu seinem Grundstück. Und da sind jetzt viele, da sind jetzt Mangos, und mein Nachbar behauptet, das wäre jetzt also sein Mangobaum und er kriegt alle Mangos. Aber ich bin der Meinung, Hälfte, Hälfte. Mit solcher Art von Fragen, Dorffragen. Oder mit wem verheirate ich meine Tochter? Und alles sehr komplizierte Fragen. Genau wie im Tempel, die auftritt. Soll ich Brahmachari bleiben? Soll ich Grihastha werden? Also sehr komplizierte, auch zum Teil sehr persönliche Fragen. Und die waren jetzt also gekommen zum Darshan von diesem Mönch. Der Mönch sagte, lasst uns einen Kirtan machen. Fing an. Dann stand er auf, tanzte, bat die anderen auch mit einer Geste aufzustehen. Die tanzten alle. Danach war der Kirtan zu Ende und der Mönch setzte sich hin und sagte, ich hoffe, ich habe alle eure Fragen beantwortet. Ist dann weitergezogen und er hatte die Fragen beantwortet. Seht mal, wir Westler müssen uns mal mit diesem Konzept auseinanderlegen. Wenn wir so kompliziert aus unserem westlichen mentalen Bereich so unsere Fragen ans Leben stellen, viele Fragen lassen sich einfach lösen durch den Schwuppdiwupp-Effekt, dass wir auf eine andere Ebene aufsteigen. Das war jetzt ein bisschen lapsig gesagt, dass wir auf eine andere Ebene steigen und dann wissen wir, was zu tun ist. So ein fortgeschrittener Prediger in seiner Gemeinschaft, werden die Leute plötzlich enthusiastisch und so weiter. Der braucht gar nichts zu sagen. Ich sehe das immer bei Loganath Maharaj. Also wenn Leute ihn sehen, dieses Gebäusch durchs Alter und durch viele Wege, dieses innerlich sehr, sehr mit Krishna zusammensetzt, denkt sehr viel an Krishna. Nicht sofort passiert etwas im Herzen. Und man denkt, ach, man hat die Kraft, ach, das ist nicht mehr so wichtig, jetzt bin ich auf einer höheren Ebene und überschaue das. Das ist wirkliches Predigen. Und das ist sehr davon abhängig, wo du selber stehst. So, es gibt diese beiden Möglichkeiten. Wenn man nicht so verwirklicht ist, wie vielleicht einige von uns, dann sollten wir einfach das weitergeben, so wie es ist, damit die Heiligen Schriften wirken. Und wenn wir verwirklichter sind, werden wir merken, dass wir, dass die Wirkung da ist. Das ist übrigens auch ein psychologisches System. Ich weiß, dass Brihabanu in seinem beim Verteilen manchmal so blissvoll wurde und dann in diese unverständliche Banu-Stimmung kam, nicht, wo er einfach nichts mehr gesagt hat, aber den Leuten war, weil er so konzentriert war in seinem Mind, klar, was sie zu tun hatten, Bücher mitnehmen und reichliche Mengen von Spenden geben. Weil es ist eine Frage des Fixierten. Das ist mit anderen Worten auch ein psychologisches Gesetz, nicht nur ein spirituelles Gesetz, aber im spirituellen Leben hat es ganz besondere Wichtigkeit. Ich glaube, der Punkt ist klar. So, jetzt denke ich, haben wir 5 Minuten vor 9. Wir wollen nicht zu. Wir können vielleicht noch eine letzte Frage machen. Ich habe deine Hand gesehen. Und du, Herr Chandra. Freundlich zu anderen Lebewesen. Eine tiefere Erläuterung. Ja. Es gibt in dem Amnaya Sutra 4 Kategorien von Anattas. Und zwar, dass man kein Wissen hat über die, kein spirituelles Wissen hat, dass man materielle Wünsche hat, dass man Herzensschwäche hat, und schließlich, dass man Apparat macht, Vergehen macht. Und diese Vergehen werden wieder eingeteilt in 4 Kategorien. Vergehen gegen Vaishnavas, Vergehen gegen den hingebungsvollen Dienst, Vergehen gegen den spirituellen Meister und schließlich Vergehen gegen andere Lebewesen. Ein Mensch, der im materiellen Bewusstsein ist, missachtet alle Lebewesen, um sie auszubeuten für seine Freude. Und ein Mensch im spirituellen Bewusstsein achtet sie für das, was sie haben. Prabhupada hat uns einmal ein überzeugendes Beispiel davon gegeben, indem er in Orissa Zowa, hatte wohl die Bodhis die verschiedenen Lebensformen gezeigt, und da kam ein Devotee und neckte so ein Löwe. Und der Löwe wurde also erstmal gestört und dann aggressiv. Und dann sagte Prabhupada, mach es nicht, denn er ist ja schließlich ein Löwe. Löwe ist König der Tiere. Das sollte man nicht machen. So. Selbst also Löwen, die ja nicht besonders gewagte Kandidaten sind, sollte man Respekt erweisen. In dem gebührenden Maße, das heißt jetzt nicht, dass man vielleicht Girlanden umhängt, weil er der König der Tiere ist, nicht, oder so, aber in einem gebührenden, einem natürlichen Maße. Es ist übrigens auch Selbstschutz. Wenn du freundlich bist zu möglichst vielen Leuten, also zu möglichst allen, dann beißt dir keiner von hinten ins Bein rein. Nicht? Wie das so oft passiert heutzutage in der materiellen Gesellschaft. So. Wir beim Predigen zum Beispiel merken wir jetzt hier in Goloka Dham, wie wir Beziehungen zu den Nachbarn pflegen, wo wir Beziehungen zu den, also den Fahrern pflegen und sogar den Sekten beauftragten und sehr gut dabei rauskommen. Sehr gut. So ein gutes Beispiel hier. Ich habe nur Angst vor der, dass hier irgendwann jemand kommt und einfach sich total daneben benimmt und wir das nicht rechtzeitig erkannt haben, dass der vielleicht nicht in einer solchen Gemeinschaft zu seiner Erfüllung kommt und zu beurteilen wird. Da müssen wir unglaublich vorsichtig sein. Ich sage euch auch am Dorf, viele von euch sind vielleicht auf Dörfern aufgewachsen, wir waren, eine Sache, die passiert, das wird getratscht. Das heißt, eine gute Sache kann eine schlechte Sache kann 10 gute Sachen ungeschehen machen im Bewusstsein des Menschen. Wenn du also 10-mal was Gutes gemacht hast, Gaurachandra, und an einer Sache hast du etwas nicht so Gutes gemacht, dann bei einem anderen Menschen, der dich noch nicht kennt und noch nicht, da überwiegt denn das ein. So funktioniert die menschliche Psyche. Die fehlerhafte Psyche. Aber es ist das war jetzt ein materielles Prinzip, dass man eben keine Reaktion dann kriegt von anderen. Das spirituelle Freundlichkeit sollte sein, Krishna zu geben. Ich fand das so nice, wenn es sein getan wurde, wenn keiner ein Buch mitnimmt und dann sagen sie zum Schluss, sagen Sie doch mal Hare Krishna, was ist Hare Krishna? Indisches Grußwort, Hare Krishna. Ne, und dann sagen das manchmal so sein getan, die Bösen. Das nächste Mal hat der, ist er, weil er schon Adyata Sukriti gemacht hat, vielleicht geneigt, ein Buch mitzunehmen. Gut, hier wollen wir jetzt enden. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.